der Liste, auf manchen Listen stehen schon Uhrzeiten dabei, da kann man sich einfach dort entscheiden. Bei anderen Listen einfach nur mal einfach offen, da schreibt man seinen Namen hin und dann der andere praktisch die Uhrzeit davor, wann der Termin ist. Normalerweise steht auf dem Zettel dann auch gleich das Zimmer, wo man drauf und wenn jetzt jemand die Stille gerade mal so einfach bis zu viel ist oder so, gibt es unten im Keller ein Raum, wo man sich auch so über den Sinn eingegründet hat, in diesem Raum auch mal nicht so weit, dass man mit jemandem anderen Partner sprechen möchte. Oder ich habe auch mal mit jemandem so gut gefällt und sich dann auch jemand gleich eingeschluckt hat. Und auch ohne sozusagen den anderen zu stören. Wenn es irgendwelche anderen technischen Fragen gibt oder so, wenn ihr das wahrscheinlich sich weiterhelfen kann oder zumindest sagen kann, wer für dieses Problem vielleicht eine Lösung hat, ansteckt von den Informationen. Ist das soweit alles, um so ein bisschen auf den Stand zu bringen?
Danke. Also einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt geschlafen, in Mehrbettzimmern ungewohnt vielleicht. Und habt vielleicht auch was geträumt? Habt vielleicht auch ein Wort vom Herrn empfangen? Ja. Nachdem die Frau Kieser gesagt hat, dass es gestern Abend zu viel war und dass man es jetzt einfach noch einmal langsamer machen soll, weniger ist mehr, und ich bin da auch ganz bereit, auch eben da ganz auf Ihre Wünsche einzugehen, habe ich jetzt verschiedene Vorschläge. Das eine ist eben, wir machen noch einmal das von gestern vertiefen, so wie es für euch passt. Müssen auch ein bisschen abstimmen, weil einige haben da einfach mehr Fragezeichen als Klärung von gestern, auch weil eben ein Vortrag auch über die Wohnungen in der Gemeinschaft war, wo laut Papier gerade Unterschiede waren, und ich bin da sehr gern bereit, dass wir das zumindest anreden, weil ein Beispiel war, der andere Vortragende hat gesagt, dass es überhaupt nicht wichtig ist, in welcher Wohnung man ist und dass man auch in unterschiedlichen Wohnungen sein kann und so, also soweit ich es verstanden habe. Ja. Und das wäre wichtig, das zu klären, weil man kann nicht in unterschiedlichen Wohnungen sein, ganz sicher nicht, aber man kann pendeln, das kann man schon, zum Beispiel. Ja. Aber das dann bräuchte ich halt von Ihnen dann die Fragen, um darauf noch eingehen zu können. Und bin gern bereit, da nochmal in die Tiefe zu gehen. Das, was jetzt heute geplant wäre, dass man eben über die Anforderungen des Alltags reden, wie man alles unter einen Hut kriegt. Das ist ja jetzt einmal der jetzige Punkt, also die ganzen vielfältigen Bereiche. Da kann ich auch ganz, ganz wenig machen. Ja. Und ihr habt dann viel Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich würde euch nur diese christliche Work-Life-Balance erklären. Ich kann es auch ohne Folien machen, wenn euch das lieber ist. Manchen ist es zu viel, die Folien. Und also ich bin da in alle Richtungen flexibel. Und dann wäre eben am Nachmittag wären die Lebensphasen von Eriksen dran, aus weiblicher Sicht, Identität der Frau, also für mich ein ganz wichtiges Thema, wo ich denke, das ist auch wieder ähnlich dicht wie gestern. Der jetzige Vormittag wäre nicht so dicht, sondern da ist auch mehr Zeit eben dann fürs Gespräch. Da geht es auch mehr darum, dass ich Zeit habe für mich, um zu schauen, wie kriege ich meine verschiedenen Töpfe, die kochen am Herd, unter den Hut. Ja. Muss ich irgendwelche Herdplatten abdrehen, weil das alles schon übergeht. Ja. Und eher so. Das ist, also heute Vormittag wäre eher ein bisschen gemütlicher, Nachmittag wäre wieder intensiver. Und am Abend geht es dann um Heilung meiner verletzten Weiblichkeit. Und das geht dann wieder halt intensiv. Und morgen wird man dann eben, so wie es geplant war, eben halt die ganze Schwiegermutter, Schwiegertochter, Thematik und so, das, das so war zumindest jetzt die, die Vorgabe. Aber für mich ist auch genauso okay, dass wir jetzt dabei bleiben und uns noch die Wohnungen genauer anschauen und dann halt einen Vortrag weniger machen.
Also vielleicht für alle, die jetzt heute das erste Mal da, also die, wir hatten von der Region zu dritte von der Gemeinschaft in Mado und einmal gar nicht mehr einen langen Samstag uns mit den Wohnungen beschäftigt, sprechen wir einfach hoffentlich für alle, die da dabei waren, das sind glaube ich so, ja, viele von, also dementsprechend, ich glaube, das ist so eine Gleichbalance, war sozusagen auch der Wunsch der Frauen, die sozusagen gesagt haben, sie würden das gerne noch mehr aus dem Schriftlichen heraus betrachtet zu geben. Genau, weil ich weiß nicht, wie Sie es abstimmen wollen, aber das ist so ein bisschen
vielleicht. Nein, nur weil die Frau Kiesinger hat gesagt, ich soll unbedingt noch Möglichkeit lassen für Fragen, damit
genau,
es keine Verwirrung gibt. Ja,
ey,
und deshalb sollte man das zuerst unbedingt noch machen.
Ja, genau, nur vom Zeitfenster, weil Sie gesagt haben, wir dürfen entscheiden.
Ja, sicher, ich kann
genau.
Entscheiden. Ja. Genau.
Also ich glaube, wir haben einen netten Vorschlag, da von Herrn Dr. Fichter gibt es aus Binkerfeld, das ist mein Name für Wohnungen, das sind 5-6 PDs, die sind freigegeben von Schuster. Ich habe die auf MP3 konvertiert, die kann ich rüberschicken und jeder kann sie kopieren.
Genau. Das ist 3 Tage Wohnungen.
Ja.
Nein, nein, also. Gut. Also bitte, was ist noch von gestern, was euch noch wichtig ist? Ja?
Ich weiß nicht, ob Sie es erwähnt haben, aber wir können ja in genauer Unterschied zwischen diesen 2 Mächten. Eine für die seelische und eine für die geistige. Woran, also wie könnte man das jetzt sozusagen exemplarisch mal festmachen?
Genau, also das, die erste Nacht, wo es eben um die Reinigung der Psyche geht, dass sie, und in der Psyche, haben wir gestern gesagt, sind eben diese 3 Seelenkräfte, die 3 niederen Seelenkräfte das Entscheidende, ja? Also Gefühl, Wille und Verstand. Und in der ersten Nacht werden eben diese 3 Seelenkräfte, Gefühl, Wille und Verstand, gereinigt. Das heißt, mein ganzes Gefühl wird auf den Kopf gestellt und wird hinterfragt, ob das Gefühl wirklich so wichtig ist. Oder wenn ich jetzt ein totaler Kopfmensch bin und alles nur versuche mit dem Hirn zu lösen und immer versuche das Gefühl nur vom Leib zu halten, wird Gott mit meiner Erlaubnis, weil ich habe ihm mein Leben gegeben, wird er dann auf einmal alles das, was ich mir gedacht habe, was mein Gedankengebäude ist und wie ich mir mein Leben so schön zurechtgelegt habe, auf einmal mir das alles Schritt für Schritt aus der Hand nehmen. Und ich werde auch Gott böse sein, weil ich mir denke, wieso nimmt er mir alles aus der Hand, ist ja gemein. Und dann kommt es eben zu den Blockaden, weil ich dann eben sage, sicher nicht, ich lasse mir das sicher nicht aus der Hand nehmen. Ich bin jetzt gekränkt, verletzt, beleidigt und lasse es nicht zu. Und Gott ist die unendliche Güte und hat die unendliche Langmut und denkt eben in Ewigkeitskategorie und er hat auch ein Leben lang Zeit und er wird mir nicht aus der Hand reißen. So lang, bis ich es ihm wieder gebe. Und das ist ja dann auch das Großartige, je schneller ich verstehe, aha, das ist eine super Pädagogik Gottes, er will meinen Verstand reinigen und will in der Finsternis, wo ich ganz hilflos bin, wo ich mich nicht auskenne, da will er mir eigentlich was Neues schenken, da geht es darum, den Schritt zu wagen. Also mich stört es nicht, Sie können ruhig da bleiben. Sie können ruhig da bleiben. Genau. Also sind wir dann 2 Meter, ja?
Alle Meter.
Ja, so männlich aus. Wieder nix. Gut. Also das heißt, Jesus nimmt mir erst dann die Dinge liebevoll aus der Hand, wenn ich sie ihm gebe. Und wenn ich sie nicht gebe, dann lässt er mich auch. Ne? Und deshalb kann eine Nacht sehr, sehr lang dauern. Ich kann auch sehr, sehr lange in einer Wohnung und in einer Nacht sein, weil ich einfach nicht bereit bin, weiterzugeben. Und das ist eben der Sinn, dass Gott sei Dank wir in der Kirchengeschichte durch heilige Männer und Frauen erfahren haben, wie kommt man weiter. Und das muss ich natürlich dann übersetzen für mich, muss verstehen für mich. Und wie man sieht, gibt es auch dann unterschiedliche Interpretationen und Auslegungen. Macht ja nichts. Jeder nimmt sich ein Stück heraus, was für einen hilft. Und das Ziel ist immer, dass ich näher zum Herrn komme. Also das ist die erste Nacht. Und die zweite Nacht, da geht es eben um die Reinigung des menschlichen Geistes. Das ist noch ein bisschen herausfordernder, weil da wird das, was der innerste Wesenskern ist, ich habe keinen Zugang zum menschlichen Geist jetzt. Ich kann jetzt da nicht sagen, so, ich weiß genau, wie Gott mich jetzt geschaffen hat, ich weiß genau, was das Unsterbliche meiner Seele ist. Ja? Seele im Sinn vom menschlichen Geist. Sondern das ist was ganz, ganz, ganz Sensibles und was ganz Innerstes, so wie Gott mich gedacht hat. Und das ramponiere ich im Laufe des Lebens. Das lebe ich nicht. Ich lebe nicht meine innerste Berufung. Also selbst wenn ich jetzt beispielsweise, ich bin berufen zur Ehe und ich lebe wirklich mit dem vollen Vertrauen und mit der vollen Glaubenskraft das Sakrament der Ehe. Ich erneuere meine Ehe mit meiner Frau gemeinsam täglich und wir leben wirklich das Ehesakrament aus einer großen Fülle heraus, ramponiere ich es ja trotzdem. Auch durch die Sünde und durch meine noch nicht Bereitschaft der Hingabe, die ich mir wieder zurücknehme und so. Ja? Und genau da hinein kommt dann, wenn die Sinne schon gereinigt sind, vorher nicht. Also wenn ich nicht Gefühl, Wille und Verstand schon gereinigt habe, komme ich ja gar nicht zur zweiten Nacht. Das eine muss abgeschlossen sein, erst dann kommt die zweite. Und da wird in dieser zweiten Nacht begonnen, auch das noch mir eigentlich aus der Hand zu nehmen oder zu verwandeln oder zu frei zu klopfen, ja, was mir eigentlich das Wichtigste und das Innerste und das Wertvollste und das Kostbarste ist, wo ich mir denke, ja wieso, das ist eh schon so gut, warum, und das mache ich eh schon so rein und so heilig und so bemüht und so weiter. Und das ist ja auch die Erfahrung zum Beispiel von dem Buch Mutter Teresa, sei du mein Licht. Ja. Ich meine, die hat ja schon ganz durchlässig gelebt. Ja. Und dann ist sie noch komplett in der Finsternis und denkt sich, alles was ich mache, ist sinnlos. Ja. Und das ist aber nichts Depressives. Also das muss man dann genau unterscheiden. Ich kann auch in der Depression sein und das Gefühl haben, alles ist sinnlos. Aber da bin ich, in der Depression hat nichts mit Nacht zu tun. Deshalb muss man auch die Nacht von einer Depression genau unterscheiden. Und ich kann, wie die Therese von Lisieux, in einer Depression sein, ich kann in der zweiten Nacht sein und ich kann noch dazu Ängste haben. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Die Ängste sind auch noch einmal ganz unbedingt zu unterscheiden von den Blockaden oder von den Hindernissen, die man Gott gibt. Eine Angst ist immer eine psychische Behinderung, dass ich den nächsten Schritt mache. Und deshalb muss ich jede Angst überwinden, dass ich merke, aha, jetzt ist frei, jetzt komme ich durch, jetzt geht's. Immer wenn ich jetzt Angst habe, ich traue mich nicht, ob ich das jetzt machen soll und eigentlich wahrscheinlich sage ich besser nichts, dann erst recht, dann muss ich erkennen, aha, die Angst will mich eigentlich bremsen und ich muss diesen Schritt wagen. Beispiel, ich habe einen Autounfall gehabt und habe riesige Angst, ins Auto zu fahren. Wenn ich jetzt dann nie mehr Auto fahre, weil ich Angst habe, ich könnte wieder einen Unfall machen oder ich sitze so verkrampft im Auto, na, dann werde ich nie mehr Auto fahren. Deshalb ist ganz wichtig, nach einem Autounfall, nicht gleich am nächsten Tag, aber in einer gewissen Zeitspanne, dann wieder vorsichtig Auto zu fahren. Also ich muss die Angst überwinden und je öfter ich Auto fahre, desto mehr merke ich, aha, geht eh.
Ja. Ist das die Folge oder ist Angst Verzagtheit?
Nein, die Verzagtheit ist dann die Folge. Wenn ich ganz eingemauert bin von tausend Ängsten, Menschenfurcht und Gottes Anklage und dass ich Gott nicht vertraue und Selbstwertschwachheit und dass ich mir das nicht zutraue und dass ich da dagegen bin und dass ich da von meinen Eltern gehört habe, das wirst du nie schaffen, du bist dazu zu blöd und so weiter, ja, dann habe ich so viele Ängste, dass ich mir denke, hat eh keinen Sinn, ja? Bringt eh nichts und dann wäre ich immer mehr so und ja, ist eh sinnlos. Und dann komme ich in eine Depression als nächstes. Weil Depression ist dann diese innere Verzweiflung, wo ich merke, ich kann es ja eh nicht. Ja? Es wird eh nichts. Es ist eh alles sinnlos. Ich habe schon so viel probiert, es wird ja eh nichts. Und es wird deshalb nichts, weil ich nicht traue, mir den Schritt zu wagen. Und der Schritt ist, wow, ob ich den Schritt schaffe, ich weiß es nicht, aber ich probiere es. Ja?
Keine Angst, fürchte
dich
nicht, und dann dieses mit dem
Verzagten,
hab Mut.
Ganz genau. Fasse wieder Mut. Also wenn man sich denkt, der Apostel Paulus ist ja gekentert und ist drei Tage auf offener See getrieben. Ja? Und er hat nichts getrunken, weil da gab es kein Wasser außer Salzwasser, er hat nichts gegessen, es war eiskalt. Also normalerweise, wenn du einen ganzen Tag nichts trinkst, bist du schon im Delirium und dann am zweiten Tag bist du schon eher unter der Wasseroberfläche im Meer als oberhalb. Ja? Und wie er dann gerettet worden ist und wie er dann nach Rom gekommen ist, dann fasste er wieder Mut. Ja? Also das, da ist, da ist der, da ist der Schritt gewesen, okay, ich probiere es wieder. Und dann hat er 2 Jahre ist er in seiner Mietwohnung, hat er gewohnt, hat alle Leute empfangen, die gekommen sind, und ist wieder rausgekommen und hat sich wieder erholt und gestärkt und ist durchgegangen durch die Depression. Man muss auch durch die Depression durchgehen. Eine Depression hört sicher wieder auf, aber du kannst auch die Depression verschleppen, indem du nicht die richtigen Schritte setzt. Und das würde ich dann eh auch im Vortrag dann sagen, was man tun kann.
Nochmal zu der ersten Nacht. Das klingt für mich einfach nach einem natürlichen menschlichen Reifungsprozess, den man irgendwie mal hoffentlich macht. Ist es notwendig sozusagen, dass es ein spiritueller Weg ist? Also kann ich das nur, nachdem ich Gott begegnet bin, so einen Weg gehen?
Ja. Also ich finde die Frage sehr gut, weil dieser natürliche Prozess, dass ich zum Beispiel in einer Partnerschaft mich abarbeite und merke, ich komme mit meinen Erwartungen nicht durch und so weiter, ja, das hat noch nichts mit Nacht zu tun, sondern das ist der notwendige Beziehungsfindungsprozess oder Abschleifungsprozess, damit ich über beziehungsfähig werde. Das kann ich noch völlig ohne Gott machen. Ich kann erkennen mit meinem Hirn, wenn ich jetzt nur hysterisch dauernd von meinem Mann Dinge verlange, die er nicht einhalten kann, werde ich Schwierigkeiten kriegen. Ja? Und deshalb halte ich mich zurück und binde ihn mir ein und frage ihn und so weiter. Ja? Also das ist, da brauche ich Gott noch gar nicht dazu. Aber das Spannende ist ja, dass man Gott auch in der ersten Nacht schon die Dinge nimmt, die ich auf den ersten Blick gar nicht verstehe, wenn ich nicht mit den Augen des Glaubens hinschaue. Das ist so, dass ich eben in der Partnerschaft auf einmal merke, mein Partner entfremdet sich von mir und er geht einen anderen Weg als ich und wie reagiert er? Jetzt kann ich menschlich reagieren und sagen, es geht so nicht und hallo und ich lasse es nicht zu und wenn du das nicht so tust, dann lasse ich mich scheiden oder was auch immer. Ja? Oder ich kann einen geistlichen Weg gehen und kann schauen, was braucht er, was ist eigentlich seine Not, warum ist er eigentlich jetzt so, wie er ist. Und dann bin ich auf einmal bei meiner Nacht weg von meinen eigenen Gefühlen, weg von meinem eigenen Ich und lasse mich ganz hinführen zu dem, was notwendig ist. Und bin am Schluss von diesem Prozess, wenn es gelingt, gereinigter, geläuterter und anders. Jetzt bin ich, wenn ich nicht mit Gott gehe, zum Teil auch, aber ich bin eben nicht mit Gott gegangen. Ich habe das halt machen müssen, damit ich das Ziel erreiche, die Beziehung zu erhalten zum Beispiel. Ja? Aber wenn ich das Ganze mit Gott gegangen bin, dann kann er noch einmal anders eingreifen. Dann wird es sich auch anders entwickeln. Und das ist auch das Spannende, Menschen gibt es, die gläubig sind und die merken, das funktioniert nicht mit dem Partner und es geht in Richtung Scheidung und ich kriege das nicht hin und ich bleibe allein. Ja? Dann sind sie durch die Nacht nicht ganz durchgegangen. Dann sind sie abgebogen oder jetzt keine Schuld, ja? Sondern es war einfach dann too much. Sie sind noch was?
Ja, ich frage mich einfach nur sozusagen, kann es durchaus sein, jemand, der in jungen Jahren dem Herrn begegnet, der kann, ich sage jetzt mal so, einen Reifungsprozess viel umfassender schon gehen. Und jemand, der, ich weiß nicht, vielleicht menschlich total gereift ist durch verschiedene Dinge und dann erst mit 60 sozusagen dem Herrn begegnet, geht dann trotzdem nochmal durch diese Nacht hoffentlich sozusagen und macht Prozesse, die für mich jetzt ähnlich aussehen, aber dadurch, dass sie mit Gott sind, irgendwie eine Ebene tiefer, höher, wie auch immer.
Genau, also auch wieder ganz eine differenzierte Frage. Es gibt Menschen, die sind gar nicht jetzt gläubig, jahrelang, und gehen trotzdem einen Weg des Herrn. Und sie haben Jesus nicht erkannt, gehen aber trotzdem einen ganz guten Glaubensweg, weil sie das irgendwie von zu Hause mitgekriegt haben und irgendwie hat ihnen noch niemand gesagt, hey, Jesus ist der Herr. Und die sind eigentlich immer einen guten Weg gegangen, aber haben es nicht verstanden, dass Jesus der Herr ist. Und wenn sie dann mit 60 verstehen, ist es so, wenn sie alles nachholen, aha, und sind dann nachher viel, viel schneller. Und andere, die schon mit 16 sich bekehren, bleiben dann aber hängen im Halleluja-Schlumpf-Dasein, sage ich, ja, und kommen nicht weiter und bleiben hängen und sagen, na, ich muss mir wieder das Schöne herholen und wenn es nicht ist, dann ist nicht. Und haben fix ihr Gottesbild und sind überhaupt nicht bereit, sich führen zu lassen. Ja. Und für die ist dann ganz schwer, dass sie durchkommen. Aber wenn es dann auch durchbricht, und vielleicht bricht es dann bei denen auch erst nach der Lebensmitte durch, ja, dann geht es genauso schnell. Ja. Also es ist schon wesentlich, dass jemand sagt, Jesus ist der Herr. Aber manche leben, dass Jesus der Herr ist, ohne dass sie es wissen. Und deshalb ist, wie soll ich sagen, Gott größer. Der bindet sich jetzt nicht daran, dass man quasi getauft ist. Also es ist schon gut, wenn man getauft ist. Ja. Es ist schon gut, wenn man Lebensübergabe hat. Es ist schon gut, wenn man bei Emanuel ist. Ja. Und so weiter. Ja. Aber Gott ist trotzdem noch einmal größer. Ja. Er lässt sich nicht einbremsen. Weil seine Sehnsucht ist ja, dass er uns an sich zieht. Und das macht er, wie er will. Ja. Und das ist eben das Tolle von der Therese, die hat einfach diese geistlichen Prozesse super, super formuliert. Ja. Und natürlich hat es an ihre Schwestern geschrieben, an ihre geistlichen Schwestern, die kontemplativ leben, weil sonst wäre es ja nicht Weltliteratur, sonst würden das ja nicht tausende andere Menschen auch lesen, sonst würden die sagen, na gut, das ist eine Spezialgeschichte für kontemplative Ordensschwestern, ist für mich nichts. Aber genau das Gegenteil ist, es ist für ganz viele Menschen, auch für Nichtchristen, ganz wichtig. Weil es eben offenbar ganz tiefe Prozesse sind, die im Menschen sich abspielen. Ja. Und aus weiblicher Sicht ist es nun mal so, dass die noch Frauen haben dann noch ein viel sensibleres Gespür, sich von Jesus führen zu lassen. Und ich sage immer, Frauen sind auf dem Weg leichtfüßiger zu Gott als Männer. Die Männer sind eher die Elefantenstampfer, ja? Und die Frauen sind eigentlich die eben wie Maria Magdalena, was sie gestern so schön auch war in den Worten im Abendgebet. Ja, die spüren viel schneller, worum es geht, ja? Als die Männer. Die sind oft schwerfälliger und kommen dann erst hinterher, nachdem die Maria Magdalena das den Apostel gesagt hat, der ist auferstanden, aha, na, dann schauen wir halt auch einmal hin. Ja? Aber die Maria Magdalena hat schon längst kapiert. Ja? Gut, bitte, Sie, irgendwann mal noch.
Ja. Ich wollte fragen, ob man den Kindern sagen kann, also jetzt um den Nachtbildern zu bleiben, dass es einfach mal so richtig dunkel werden muss und hell werden kann.
Ja, genau.
Also, dass quasi das Licht Gottes in diesem dunklen Raum, wenn es also den dunklen Raum mit Herzen gibt, die scheint, dann füllt es ja den ganzen
ganz
Raum
genau
aus. Also, für mich ist es dann einfacher, das so nachzuvollziehen, ich wollte es einfach.
Schön, ja, ja, ja. Danke, danke für die Ergänzung. Also ich freue mich immer über alle Ergänzungen, bitte, jederzeit. Ja. Gut. Gibt es noch? Gut. Gehen wir da mal hin. Ich muss das nur durchspielen. Augen zumachen ist zu schnell. Machen wir noch ein Gebet zur Mutter Gottes zu Beginn. Können Sie es lesen? Weil heute Samstag ist. Selig bist du, Maria, Braut des Heiligen Geistes. Selig bist du, die du geglaubt hast. So lobpreisen wir dich zusammen mit Elisabeth. Selig bist du, Mutter unseres Herrn Jesus Christus und Mutter der Kirche. Vor dir möchten wir dieses Gebet aussprechen, deinem reinen Herzen und der Kraft des Heiligen Geistes vertrauen wir alles an, was uns in dieser Stunde zutiefst bewegt. All unsere berechtigten Wünsche und Hoffnungen, zugleich aber auch unsere Sorgen und Leiden. Führe uns mit unseren Freuden und Lasten im Heiligen Geist zu deinem Sohn, in das Heiligtum seines liebenden Herzens, damit er seinen Brüdern und Schwestern den Vater zeige, das selige Ziel unserer Wege. Amen. Gut, also ich werde immer wieder noch einige Folien überspringen, weil dann machen wir es lieber weniger, aber das dafür mehr. Starten jetzt, wie wir alles unter einen Hut kriegen oder auch, wie wir alles gar nicht unter einen Hut kriegen müssen. Wenn wer sagt, dass ich alles unter einen Hut kriegen muss? Wahrscheinlich die Eltern, die sagen, das muss sein. Und die Eltern, vielleicht sind die Eltern schon gestorben, sind immer noch in mir höchst aktiv. Oder ich habe schon lange mit den Eltern darüber gar nicht gesprochen, aber in mir ist es trotzdem noch aktiv. Und das sind dann eben meine inneren Eltern. Also die inneren Eltern in mir, die trage ich ein Leben lang mit mir herum, die nehme ich auch vielleicht selber mit hinein ins Grab und werde noch, wenn ich vor Gott vom Richterstuhl stehe, sagen, aber meine Eltern haben gesagt. Vielleicht, ich hoffe nicht, aber es kann sein. Was will ich damit sagen? Dass es ganz stark prägend ist, was mir meine Eltern vermittelt haben. Und je nachdem, mit was für einer Kraft und mit was für einem Nachdruck mir meine Eltern Dinge vermittelt haben, so werde ich dann auch handeln. Und ich kann dann gar nicht anders, als so zu handeln, weil das ist so automatisiert, das ist so selbstverständlich. Ich würde eher sogar sagen, das ist jetzt aber, wenn ich etwas anders tue, als meine Eltern mir gesagt haben, ist das eigentlich was Verbotenes oder was Falsches oder was eigentlich nicht in Ordnung ist, was man eigentlich gar nicht tun darf, aber ich tue es dann trotzdem verbotenerweise und denke mal, hey, das ist eigentlich unangenehm, aber ich traue mir es eigentlich fast. Also das ist schon eine ganz tiefe Prägung und deshalb werden wir auch das heute Abend auch nochmal vom Herrn bringen im Abend der Barmherzigkeit. Diese ganzen inneren Eltern, wo die Eltern, wenn ich die mal fragen würde, ja, würden sie sagen, nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Aber ich habe es so verstanden. Also ein Beispiel ist zum Beispiel jemand, der aus Liebe, also die Eltern, die liebevoll dem Kind was Gutes tun wollten und zum Beispiel dem Kind ein Instrument lernen wollten. Und jeden Tag gesagt haben, jetzt musst du üben und jetzt mach was und jetzt üb endlich. Und das Kind hat jeden Tag sich gequält, dass es eben das Instrument lernen muss. Und es war für das Kind jeden Tag furchtbar, das Instrument zu lernen. Und es wollte nie lernen. Es hat x-mal gesagt, bitte, ich mag nicht. Und die Mama hat liebevoll gesagt, es ist aber gut für dich und es ist schön, wenn du Flöte spielen kannst und jetzt tu doch Flöte spielen und schau, wie wichtig das ist und so weiter und so weiter. Ja? Und das Kind hat jeden Tag gelitten, bis es endlich nach 11 Jahren Flöte spielen, ja, dann aufhören durfte, Flöte zu spielen. Ja? Und es hat bis heute das Gefühl, ich kann keine Flöte hören und mir tut es weh, wenn ich Flöte höre, weil ich nie Flöte spielen wollte. Und dann habe ich sogar ein Hindernis beim Lobpreis, weil wenn dann jemand Flöte spielt im Lobpreis, sage ich, bitte, kann man das ohne Flöte spielen, weil ich halte mir die Beine auf. Ja, aber so tief kann das gehen. Ja. Gut, also, das sind... Warum ist das so? Sie sehen hier einen Eisberg, also wenn Sie es auch hinten sehen, ja, und das, was ich jetzt von Ihnen sehe, ist, wie Sie sich verhalten. Wenn wir uns kurz kennenlernen, ist, wie verhalten Sie sich, Sie sind freundlich und nett und so, wie Sie sich verhalten. Aber ich, im Gebet sehe ich, was sind Rituale für Sie, die wichtig sind. Und von der Umwelt sehe ich, welche Freunde Sie haben, mit wem Sie plaudern beim Mittagstisch und so weiter. Ja? Das ist das, was ich von außen weiß. Was ich von Ihnen nicht weiß, was schon unterhalb der Wasseroberfläche ist, sind Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, das, was sie können. Sehe ich höchstens, wenn jemand vorne Gitarre spielt, dann sehe ich, ah, der kann Gitarre spielen. Dann zeigt sich eine Fertigkeit. Also das ist knapp unter der Wasseroberfläche. Oder wenn ich im Gespräch mit jemandem bin, komme ich auch schon auf einige Fähigkeiten und Fertigkeiten drauf, auch wenn es mir die Person sagt. Was schon viel schwieriger ist und wo man es die Person schon sagen muss oder wo ich die Person schon genauer kennenlernen muss und sehen muss, wie tut sie im Alltag, was ist ihr wichtig, sind ihre Werte und ihre Einstellung. Das ist schon ein tieferer Punkt. Den zu erfahren, diesen inneren tiefen Wert, den muss ich oft schon abfragen. Und was noch tiefer liegt, aber was noch viel, viel wichtiger ist, ist eben, was wir auch heute Nachmittag machen werden, ist, wer bin ich, ja, was ist meine Identität? Was bin ich geworden? Was ist das, was mich zutiefst geprägt hat? Und diese Individuation oder eben Identitätsausbildung geschieht zwischen 16 und 25. Also in dieser Phase 7 nach Erikson. Und das ist die entscheidende Phase. Da ist auch meistens die Berufung, da ist auch meistens die Entscheidung, ob ich beziehungsfähig bin oder nicht. Da ist auch meistens ob ich jetzt wirklich auch mich auf Gott hin noch stärker ausrichten kann oder nicht, wenn ich Gott schon erfahren habe, also schon ab der Jugend. Da ist auch in der Phase, fasse ich Vertrauen oder nicht, wenn wir heute Nachmittag noch uns genauer anschauen, diese Phase, weil das eine sehr wichtige Phase ist. Und was noch viel, viel tiefer ist, als die Identität, muss man sich vorstellen, wo die Identität schon so was Wichtiges ist dann die Zugehörigkeit. Wo fühle ich mich zugehörig? Wo fühle ich mich daheim? Was ist meins? Wo bin ich zu Hause? Also ihr seht es noch tiefer. Und wenn das ungesund ist, wo ich zu Hause bin, ja, wenn diese Zugehörigkeit eigentlich ist, was mich nicht so frei macht, was mich eigentlich belastet, was mich bindet, wenn zu Hause die Regel war, alles was weh tut und alles was Opfer ist und alles was hart ist, ist richtig, dann wäre ich in dieser ganz, ganz tiefen Phase mich ganz schwer ändern können, weil das liegt, ist tiefer als Identität. Meine Identität wird auf diese Zugehörigkeit sogar aufgebaut. Also ich suche mir dann auch einen Partner, der mir dann auch sagt, was ist, arbeit mehr, du bist ja faules Stück und so weiter, und ich werde voll arbeiten. Und werde es als normal empfinden, weil das ist ja nichts, was ich nicht kenne, das kenne ich ja von Kindesbeinen. Und deshalb ist diese Folie für den Start jetzt wichtig, um zu wissen, warum kriege ich manche Sachen einfach nicht mehr unter den Hut. Warum ist mir alles zu viel? Warum möchte ich von den Werten und von den Einstellungen schon alles tun und eine gute Mutter sein und eine gute Ehefrau sein und eine gute Arbeitskollegin sein, aber das geht sich einfach alles nicht mehr aus und mir ist alles viel zu viel. Ich schaffe das alles nicht mehr. Und das schaffe ich deshalb nicht mehr, weil ich in der Zugehörigkeit und Identitätsbildung da einfach einige Dinge mitgekriegt habe, die mir echt das Leben verbauen. Und da ist ein wichtiger Punkt, wenn ich in der Kindheit und Jugend mitbekommen habe, du musst perfekt sein. Das ist der Perfektionismus. Wenn ich den Perfektionismus drin habe, der ist erstens die Wurzel für die Depression und zweitens ist es immer die Wurzel auch, oder eine der Wurzel auch für die Überforderung, weil ich werde nie alles perfekt schaffen. Und selbst wenn ich mal alles perfekt schaffe, dann reicht es ja nicht, weil dann muss ich ja das nächste noch machen. Ja? Dann heißt es ja, das erfüllt dich nicht, das füllt dich nicht aus, mach das nächste auch noch. Ja? Ich übernehme diesen Dienst auch noch und mach das auch noch gut und besser und noch besser. Also das ist, der Perfektionismus ist die Quelle der Überforderung. Und muss auch so sein, weil es reicht ja nie. Weil welcher Perfektionist sagt, jetzt ist es wirklich sehr gut. Das gibt es nicht. Also es ist nie ganz gut. Es ist okay, es ist gerade okay. Dabei ist es schon 200%ig. Und deshalb gibt es eben dieses berühmte Pareto-Prinzip. Also ich habe das immer auf den Folien, aber das ist jetzt überspringe ich quasi und ich sage es Ihnen, ich erkläre es Ihnen. Dieses Pareto-Prinzip, das sagt, kann man auch im Internet nachlesen, Pareto, P-A-R-E-T-O, besagt, dass wenn ich 80% schaffe, nicht 200%, sondern nur 80% von dem, was ich tun soll. Also tun sollte ich 100, ne? Das ist das Minimum für Perfektionisten, das Maximum für einen normalen Menschen. Aber 100 sollte ich schaffen, ja? Und wenn ich mir vornehme, ich schaffe nur 80, dann sind nur 20% nicht gemacht. Ist das schlecht? Nicht schlecht, danke. Gut, dass wenigstens eine in den Kopf schüttelt. Genau. Ja, warte, ich komm jetzt hin. Lass mich mal entwickeln. Ja? Genau. Also, wenn ich 80% schaffe, es ist 20% nicht geschafft. Und das ist okay. Und jetzt, eben, wie die Frau Dr. Raumann schon richtig sagt, in der Wirtschaft ist es dann eben so, damit ich zumindest diese 80% schaffe, muss ich 20% meiner Energie aufwenden. Und 20% meiner Energie muss ich so viel Energie aufwenden, dass ich die 80% zusammenbringe, nur mit 20% Energie. Das geht. Weil mit 20% Energie bin ich in der Lage, 80% zu schaffen, normalerweise. Und wenn ich dann noch 100% schaffen will, also wenn ich die restlichen 20% noch schaffen will, muss ich die restlichen 80% meiner Energie aufwenden und das ist unverhältnismäßig viel. Verständlich?
Nein. Das Pareto-Prinzip in der Wirtschaft ist Second Best Option. Das heißt, ich verhalte mich so, dass alle im Optimum sind und wenn ich nämlich noch ein höheres Optimum habe, sind die anderen im Optimum. Das ist das Pareto-Prinzip.
Genau. Ja, aber das
und das ist ein Ausgleich, also ein Ausgleich sozusagen. die eine Option zurück, damit die anderen auch umgehen können.
Genau. Also,
Weniger ist mehr.
Weniger ist mehr. Und wenn Sie jetzt da. Ja.
Und die anderen Länder.
Prioritäten setzen. Ich kann ja bei bestimmten Dingen kann ich ja die Tarifverlegung anwenden und bei zwei Dingen kann ich aber von mir aus Perfektionsteil, aber eben in den nicht so wichtigen Dingen kann ich ja das Tarif anwenden.
Richtig. Grundsätzlich geht es darum, ich habe jetzt mit meiner Energie habe ich nur 100% zur Verfügung. Wenn ich jetzt Perfektionist bin und ich sage immer 120% ist okay, weil ich es von zu Hause mitgekriegt habe oder weil es mir mein Mann sagt oder weil ich es mir selber sage oder weil ich vom Chef das vorgegeben bekomme oder weil mein Gottesbild mir vermittelt, ich muss 120% leisten, sonst ist es nicht in Ordnung, werde ich immer überfordert sein, werde ich immer am Limit sein. Und deshalb ist einmal der Schritt 1, zu akzeptieren, dass 100 genug ist. Vor Gott genug ist, vor meinem Partner genug ist, vor meinem Arbeitskollegen und vor meinem Chef genug ist und so weiter. Wenn ich sage, nein, in Wirklichkeit ist es nicht genug, muss ich zuerst einmal daran arbeiten, weil sonst wird es nichts werden, sonst mache ich mich immer fertig. Und wenn ich einen Chef habe, der sagt, 150% ist zu wenig, dann ist gut, wenn ich einen Job wechsle. Wenn ich einen Ehemann habe, der sagt, du bist immer schlecht und du machst immer alles viel zu wenig, viel zu mies und ich bin schon im Anschlag und ich putze und koche und bügele und wasche und ich weiß nicht was alles, ja, versorge die Kinder und organisiere noch rundherum alles und der Mann kommt nach Hause und legt sich vor den Fernseher und sagt, du bist ein faules Stück, dann muss ich einmal aufwachen und sagen, was stimmt jetzt? Könnte sein, dass ich da irgendwie eine nicht in einer Nacht bin, sondern psychisch einfach was zu bearbeiten habe, zu sagen, ich sage einmal nein. Ich arbeite jetzt da nicht weiter und sage ja, obwohl ich schon ganze Zeit mein Körper und alles schon sagt, hey, nein, so geht's nicht, sondern ich bremse einmal. Und jetzt wäre der nächste Schritt, dass die auch nicht die 100% erfüllen, sondern dass sie sagen, mir reicht 80%. Ich bügele nicht mehr alles. Früher habe ich immer alles gebügelt, jetzt bügele ich die Unterhosen und die Unterleiber nicht mehr, ist nicht notwendig. Naja, aber es gibt Frauen, die bügeln alles, ja? Socken, ne? Ja, ganz genau. Genau. Also das heißt, ich setz einen Schritt runter und sage, 80% gebügelt reicht. Also 80% reicht, ja?
Ich habe noch eine Frage. Man weiß ja selber oft nicht so genau, ob man auf dieser Perfektionismus-Schiene drauf ist oder nicht, selber weiß man immer
angeht. Ich glaube schon. Na, wissen Sie warum? Wissen Sie, wie Sie es wissen? Indem Sie merken, mir ist alles immer viel zu viel.
Okay, gut. Aber ich hätte eigentlich gefragt, woran haben Sie das denn abgegeben?
Was?
Ich habe das Kind abgekriegt.
Das ist die Frage, ob Sie das Kind abgekriegt haben. Also als Kind haben Sie es abgekriegt, wenn Ihnen die Kindergartentante gesagt hat, du bist immer schlampig und du räumst nicht gut auf und du bist ein faules Stück. Und ich habe aber die Kindergartentante geliebt und habe mir gedacht, ah ja, stimmt, ich bin wirklich ein faules Stück. Weil das hat sie mir 3 Jahre meines Lebens jeden Tag gesagt. Und die Mama hat immer gesagt, du machst eh alles gut. Und dann kriege ich was durcheinander und dann entscheide ich mich aber möglicherweise für das Schwerere. Kann sein. Kann aber auch sein, dass ich, weil ich eine gute, sichere Bindung an meine Mama habe, mir sagt, was die Kindergartentante sagt, ist mir egal. Also das muss man jetzt im Einzelfall anschauen. Da gibt es keine generelle Lösung. Aber es kann auch sein, dass ich meinen ersten Freund gehabt habe und mein erster Freund hat gesagt, ich liebe dich nur, wenn du für mich täglich jetzt da Schweinsbraten und Knödel kochst. Ja? Und ich immer dachte, das muss ich jetzt machen. Und der hat immer nur gefordert, narzisstisch, Vollgas, mich fertig gemacht. Ja? Und am Schluss habe ich mir gedacht, ich kann nur noch so sein. Weil das war genau in der Identitätsbildungsphase, ja, wo das war, bin ich da so geprägt gewesen, dass ich da jetzt gar nicht mehr rauskam. Und deshalb ist der Prozess, es mal zu erkennen, zu sagen, aha, 150% brauche ich nicht, ich brauche nicht jeden Tag Schweinsbraten machen. Und es reicht 100%, es reicht ein normales warmes Essen und außerdem gibt es nicht einmal jeden Tag warmes Essen, weil einmal in der Woche gehen wir essen oder so ähnlich. Ja?
Wenn ich perfekt bin, bekomme ich ja ganz viel Anerkennung. Mensch, toll, der ist super, 1er, 1er, 1er. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich halt nichts.
Ja, ganz richtig, ganz wichtig, diese Bemerkung. Wenn ich gesagt bekommen habe als Kind, eben, du bist nur etwas, wenn du leistest, dann werde ich mich immer nur über Leistung definieren. Wenn ich als Kind bekommen habe, es ist in Ordnung, so wie du bist, werde ich mich nicht über Leistung definieren. Dann werde ich auch sagen zu meinem Mann, hey, hallo, ich bin ja nicht deine Sklavin. Bremst dich ein, koch selber. Oder irgendwie, ja. Also da geht es auch darum, wie Sie sagen, wie ist mein Selbstwert? Und wenn Sie merken, der Selbstwert ist unterm Estrich, dann ist schleunigst notwendig, dass wir den Selbstwert rauskitzeln, ja, und größer machen. Und wie macht man den Selbstwert größer?
Gut auf sich schauen.
Genau, gut auf sich schauen. Was noch?
Wenn ich es nicht gelernt habe, dann ist es vielleicht.
Ja, ey, aber was gibt es noch? Das ist ja nur ein Punkt. Ja. Was kann ich gut, genau. Ja? Genau, genau. Ja, ganz genau. Ja, richtig, super. Sich selbst Mut zusprechen. So schlecht bist du gar nicht, wie du glaubst. Ja?
Aber vielleicht auch mehr auf die Leute hören, die noch was Positives sagen und die anderen noch nicht.
Ja, nur bin ich dann total abhängig von anderen. Wenn ich immer zu Frau Kieseriger gehen muss und sagen muss, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ja? Und, ja.
Ob ich mehr auf das höre, was mir nicht gut tut, oder mehr auf das, wo ich sage, okay, vielleicht.
Ich sage, es ist wirklich eine Gefahr, weil Lob ist für jeden gut, ja? Nur wenn ich vom Lob abhängig bin, dann bin ich so abhängig, dass ich schon schaue, aha, die Frau Kieseriger hat ihre Augenbraue gehoben, ja? Das ist wahrscheinlich nur ein halbes Lob. Ja? Und dann bin ich schon zu Tode betrübt und voll zerstört, weil sie nur die halben Augenbrauen gehoben. Nein, also außen gesteuert ist, es gibt schon eine Phase, wo man unbedingt von jemand anderem auch die Stärkung und Unterstützung braucht. Das ist aber meistens zwischen 12 und 17. Wenn ich das dann nicht, wenn ich es in der Phase nicht gehabt habe, kann schon sein, dass ich nachholen muss. Aber was falsch wäre, ist, wenn ich sein Leben lang nachhole und dann jeden fragt, was in Ordnung, 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 und es hält nie. Das ist wie ein Fass ohne Boden. Alle schütten rein, ja, war eh okay, da gib mir Ruhe, ja. Und es hält nie, weil es fällt immer durch. Deshalb ist wichtig, mal einen Boden einzuziehen in mein Gefäß, um zu sagen, ah ja, jetzt kann ich selber stehen. Genauso ist es, wenn ich jemand anderen brauche zum Umarmen, dass ich nicht umfalle, ist auch, ich darf nicht jemand anderen nur deshalb umarmen, weil ich selbst allein nicht stehen kann. Mhm. Eine Umarmung ist erst dann eine, die der andere auch empfangen kann, wenn ich auch selber dann auch wieder die Umarmung lösen kann und selber stehen bleibe und nicht merke, boah, ich brauche ihn wieder unbedingt. Also ich bin, wenn ich beziehungsabhängig bin vom anderen, wird das dem anderen nichts bringen und mir auch nicht. Aber wir sind beim Selbstwert. Und bitte, ja.
Ich bin wertvoll, so wie ich bin.
Ganz genau. Ja, super. Ja.
Also ich arbeite im medizinischen Bereich und habe da eben die Erfahrung gemacht, dass es manchmal Leben rettet, wenn man perfekt ist. Oder nicht manchmal, sondern dauernd. Und ich frage mich jetzt, wenn der Neurochirurg sagt, ey, heute mache ich noch 80%, dann ist der Patient vielleicht gelähmt. Oder auch übertragen jetzt, wenn der erste Geiger von Wiener Philharmoniker sagt, na, heute Abend spielen wir 80%. Ist das was anderes? Also ich denke gerade die Künstler, also ich erlebe oft künstlerische Menschen, die so irgendwie diese Sehnsucht haben, das, sagen wir mal, das auf der Erde sozusagen zu überschreiten, und dann will man mehr als 100%. Das ist ja nicht nur schlecht, das schenkt uns ja auch ganz viel. Ist das was anderes, oder kann man sagen, wenn ich so eine Gabe habe, konzentriere ich halt meinen Perfektionismus nur da drauf?
Also
oder?
Genau, jetzt kommen wir wieder weg vom Selbstwert. Ich merke mal die Frage und machen wir noch kurz, was man selbst verstärkt, und dann kommen wir darauf wieder zurück. Ja? Aber machen wir noch kurz den Selbstwert fertig. Weil da war noch, von Ihnen war noch, ich glaube, Sie wollten, gell?
Ja, ja. Ich bin bei mir so, wenn ich merke, eben, was ich ist, gerade mich stört oder so, oder mich eben meinen Wert stört, dann hinterfrage ich das auch mal.
Ja.
Weil ich, woher kommt denn das, und ist das, was mir zumindest wurde, auch wichtig.
Ja, genau.
Und das ist dann, das führt dann auch zu einem inneren Konflikt, also wenn wir einem zum Beispiel Eltern vermittelt haben, mhm, also gerade so ein Perfektionismus, dass man dann einfach die Eltern sagt, nein, die haben es nicht richtig gemacht, und das ist dann so ein richtiger Konflikt wird.
Stimmt. Und dann geht es darum, dass ich einfach mich hinsetze und sage, und was will ich jetzt? Was sie gesagt hat. Es ist okay, wie ich bin, also ich darf auch jetzt da was wagen und ich darf auch jetzt auf meinem inneren Herzen, also meinem Geist, meinem menschlichen Geist vertrauen und sagen, ich mache das jetzt mal so. Und wenn es total schief geht, werde ich sagen, aha, total schief gegangen, ist das jetzt wirklich, weil es falsch war oder weil ich da halt noch nicht geübt war. Also genau so lerne ich eben diesen Selbstwert, indem ich selber zu mir stehe, auch wenn es ein bisschen wackelig ist. Und dann irgendwann mal sagt, ja, es ist aber trotzdem okay. Ich bin ich froh, dass ich den Typen nicht geheiratet habe. Wäre ein Wahnsinn gewesen, ne? Ja?
Das Thema Selbstwert fällt mir wieder ein sehr schönes Zitat von der Sibylle Bewe ein. Und zwar, das Vertrauen bringt mich nach vorne, die Angst wird mich zurück.
Mhm.
Und ich glaube, das Super. Ist eben immer so, man kann nicht nur auf das oder das vertrauen,
genau.
Es gibt einfach mehrere Faktoren, auf die man vertraut.
Ja, genau.
Aber ich glaube schon, dass das Vertrauen auf Gott
ganz wichtig.
Persönliche Selbstgewertgefühl
ja.
nochmal ganz anders
formen. Ja. Richtig, genau. Super. Und die Angst schwächt mich immer. Die Angst ist immer ein Selbstwertschwächer. Ja. Also sieht man es jetzt noch, genau.
Ich wollte, also es passt gut in dem Zusammenhang, ich wollte das auch sagen, sich von Jesus anschauen lassen und einfach sein Wort. Also auch mit den Psalmen.
Genau.
Ich danke
genau.
dir, dass du mich so
das baut mich auch auf, ganz genau. Ja. Super. Bitte, wer, noch?
Ich würde mich sagen, aber das ist doch nichts anderes, als wenn ich lerne, dass ich mich aufgrenze, oder? Weil wenn ich mich dann aufgrenze, dann gehe ich von mir anders.
Ja.
Und sozusagen, ja, mich von Jesus anschauen lasse, dann, ja, dann kriegt meine eigene. Ja, mein eigenes
Ich
sozusagen.
Richtig. Super. Ganz, ganz schön. Ja. Sieht man nochmal irgendwer?
Ja, ich wollte auch sagen, dass wir die Stärken,
wenn
wir die immer wieder wiederholen,
auch
so
ja, also im Positiven, im Guten sich bestärken und das Wort Gottes hat die Kraft, dass es mich bestärkt. Ja? Und das ist ja ein wunderbarer Weg. Ja? Super, also Selbstwert haben wir jetzt einige Punkte gekriegt, wie wir den stärken können. Wenn wir merken, der Selbstwert fällt uns dauernd wieder runter, geht es darum, dass wir uns überlegen, warum fällt mir der runter? Habe ich irgendwo ein Loch in meinem Gefäß oder habe ich überhaupt gar keinen Boden? Wenn ich gar keinen Boden habe, dann merke ich, dann bringen mir diese Sätze nichts. Dann sage ich, du bist ein geliebtes Kind und versuche mir positiv wirklich auch vom Herrn Sachen zusprechen zu lassen und ich merke, ich glaube es überhaupt nicht. Ja? Und es wirkt nicht und es tut nicht. Dann muss ich in diesen Boden suchen. Und wie finde ich den Boden? Indem ich entweder Gott bitte, dass er mir diesen Boden schenkt und dass er mein Boden ist. Oder indem ich daran arbeite, dass ich genug Stabilität in meinem Leben habe und diese drei Begriffe sind wichtig, dass ich genug Raum, Schutz und Halt habe. Also einen Raum brauche ich, dass ich atmen kann, dass ich nicht erdrückt werde von irgendjemand anderem. Schutz brauche ich, damit ich mich in dem Schutzraum entfalten kann und Halt brauche ich, dass ich nicht dauernd durchfalle, dass ich einen Boden habe, dass ich eine Stabilität habe. Das sind die drei Punkte, wie man bei einem Gefäß ohne Boden einen Boden einziehen. Also Raum, Schutz und Halt, das sind die drei Dinge, wie ich einen Boden eingezogen mir einrichten kann, damit ich nicht immer wieder, damit das alles nicht wieder wegfällt. Ja? Und zu irrsinnig schnell versickert. Ja.
Was mir auch hilft, ist, wenn ich Dinge tue, die mir richtig
ja, genau.
Wo ich dann spüre, das bin ich ich.
Genau, super. Ganz super. Deshalb eben diese Dreiheit wieder Körper, Seele und Geist. Und der Körper ist, wenn sich der wohlfühlt, fühlt sich die Psyche viel wohler und dann kann auch der Geist besser andocken. War noch jemand?
Ich wollte nur fragen, ich habe das noch nicht ganz verstanden, man soll 20% arbeiten, damit
80%... Lass mal. Ja, ich habe die Frage nicht vergessen und die, aber jetzt müssen wir es einmal selbst jetzt abarbeiten. Also, was mir noch wichtig ist, wenn Sie wirklich merken, es fällt alles durch, man setzt sich immer sofort auf Null, dann fehlt der gesamte Boden, ja, bei diesem Gefäß. dann braucht man das. Wenn aber Sie nur merken, es ist nur ein Loch, also das heißt, er hält schon das Selbstwert, aber er sinkt ständig. Also das, mein Heferl hat ein Loch, mein Gefäß ist, hat nur ein kleines Loch, nicht ein riesiges Loch, sondern ein kleines. Dann geht es darum, das Loch zu suchen. Und das ist meistens ein Punkt, eine Verletzung, oft auch eine Verletzung in meiner Weiblichkeit, auch eine Verletzung in meiner Integrität, kann auch eine Sünde sein, das immer abrinnt. Und also ein Beispiel war, zum Beispiel eine Frau hat immer wieder gemerkt, dass sie in der Schönheit angreifbar war. Das war ihr, sonst war es okay und sie hat Job gut gemacht und alles gut hingekriegt, aber sobald irgendjemand was an ihr ausgesetzt hat, ob das jetzt gerade sitzt oder nicht gerade sitzt, ja, war der Tag gelaufen. Und da ist sie dann drauf gekommen, ihr Vater hat eben nicht zu ihr gesagt, dass sie schön ist. Ja? Das hat sie irgendwie nicht wahrnehmen können. Ja? Und jede Tochter fragt mal, Papa, bin ich schön? Ja? Weil das ist so wichtig, dass wir einfach heute die Identität dann nochmal machen. Ja? Das ist eigentlich ein ganz ein wichtiger Punkt, dass ich, weil Schönheit und Liebe hängt da zusammen. Ja? Und was mache ich jetzt, wenn ich da drauf komme? Okay, da habe ich ein Thema. Dann geht es einfach darum, mit dieser Schönheit von Gott zusprechen zu lassen, mich in dieser Verletzung des Mangels an Liebe, mit der Hinterschied der Mangel an Liebe, heilen zu lassen. Und dann ist, und ich bitte dann oft die Mutter Gottes, dass sie genau dieses Loch quasi zuklebt, ja, und dass sie in die Situation kommt, wo ich damals so verletzt worden bin, weil eben mein Papa nicht gesagt hat, dass ich schön bin. Ja. Dass entweder mir Gott Vater das sagt, oder der heilige Josef das sagt, oder die Mutter Gottes das sagt, und es mir quasi nachträglich zugesprochen wird und ich dann in der Tiefe spüren kann, es ist gut. Und wenn ich merke wieder, es bricht wieder auf, mich reißt es wieder, ja, dann bitte ich wieder den heiligen Josef, dass es zugibt. Und dann hält es. Ja? Die Schönheit, die Kraft.
Wie war die Frage?
Genau. Also für einen jungen Burschen ist wichtig, kräftig und stark zu sein, und für das Mädchen ist wichtig, schön zu sein. Ja. Gut, jetzt, wenn es recht ist, kommen wir wieder zurück zu 80-20 und zu 100 und mehr. Ja? Also das, was man ganz wichtig ist, wurscht, ob das jetzt Pareto heißt oder nicht, ja, ist, dass es reichen muss im alltäglichen Leben, dass ich mit 80% durchkomme, dass ich in der Beziehung mit 80% durchkomme, dass ich mit den Kindern mit 80% durchkomme, ja, beim Blödeüben mit 80% durchkomme, bei der Mathe-Schularbeit mit 80% durchkomme, dass ich auch als Arzt, und jetzt kommt es gleich, ja, dass ich auch als Arzt normalerweise in meinen Nachtdiensten, in meinen anderen Bereichen mit 80% durchkomme, sonst bin ich nämlich hin. Ja. Wenn ich aber jetzt da eine Massenhirnblutung habe, ja, und das trepanieren muss und so weiter, ja, na, dann muss ich Vollgas da sein, ja, weil sonst ist der tot. Ja. Oder halt eben, ja, bin ich 150% da, genau. Aber dafür habe ich nachher dann wieder Pause und sage dann, ja. Also ich natürlich bringe ich Höchstleistung. Ich kann nicht als Philharmoniker sagen, ich spüre irgendwas. Ja? Weil dann bin ich nämlich nicht Philharmoniker. Ja? Genau. Also ich muss im Durchschnitt die 80% hinkriegen. Also ich brauche dazwischen auch noch weniger. Ich brauche dazwischen auch noch einmal, wo ich sage, heute war ein echt ruhiger Nachtdienst. Ja? Wenn ich jeden Tag, also mein Job bei den Ärzten so ist, dass ich jeden Tag sage, ich arbeite mit 170%, das ist irre, ich kann keine Nacht schlafen, es ist dauernd eine Katastrophe nach der anderen, dann muss ich mir echt überlegen, mag ich den Job haben? Oder sage ich, ja, ich mag den Job für 2 Jahre haben, passt, dann habe ich meine Habil fertig oder was immer, ja, und dann bin ich heilfroh, wenn ich in die Orde gehen kann, und ich habe dann genau 2 Tage Orde und den Rest mache ich Pause. Ist okay, ja, also das muss ich einfach sehen. Ja,
ich bin auch Ärztin.
Ganz genau.
Weil es nicht immer alles total wichtig ist, vieles dringend. Und das ist aber irgendwie nicht so unterscheiden.
in der Orde wird ganz vieles Schnupfen und Kleinzeug sein, aber den Herzinfarkt muss ich erkennen, ja, und dann ist es echt dringend. Ja, dann kann ich nicht sagen, ja, überlegen wir und kommen es morgen wieder vorbei, weil morgen ist er tot. Ja. Also bin ich voll bei Ihnen, das zu unterscheiden ist gut und das auch zu unterscheiden, zu lernen, ist auch oft eine Gnade und eine Gabe des Heiligen Geistes, aber auch gereinigte Seelenkräfte, wo ich ganz klar sage, okay, mein Verstand weiß ich jetzt, da jetzt ist hochgradig notwendig. Aber im Durchschnitt brauche ich die 80% Geschichte, sonst werde ich mich fertig machen. Und wer immer auf 100% fährt, kommt ins Burnout. Und wer über mehrere Jahre 120-130% fährt, hat eben dann die ganzen zuerst psychosomatischen Probleme, dann die echten Probleme. Ja? Dann hat man mit 50 dann einen kräftigen ischämischen Insult, ja? Was nicht notwendig wäre, wenn ich vorher schon runterkommen würde. Aber wenn ich das nicht check, wenn ich da keine Bremse eingebaut habe, ja, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann eine Myokarditis kriege, weil ich halt die Grippe übergehe. Also ich habe 12 Jahre im Spital gearbeitet und habe da auch ganz, ganz viel mit den Ärzten gearbeitet, wie sie aussteigen können. Ja? Und viele können nicht aussteigen, weil die haben das Bremspedal ausgebaut und fahren nur mit Gas. Ja? Aber so fahren die dann auch um die Kurven. Ja? Und von dem möchte ich dann nicht operiert werden. Ja? Die saufen am Vortag und dann nehmen sie das Medikament, damit sie trotzdem nicht zittern, ja? Damit der Tremor verringert wird. Ja, super. Also das hilft mir nichts. Die leisten schon 150%, aber mit vollgepumpt mit Medikamenten. Ja. Ja.
Aber das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ja, aber ich habe die Frage gestellt, weil ich etwas anderes verstanden habe. Vielleicht habe ich falsch verstanden. Mhm. Weil Sie gesagt haben, diese 80%,
ja,
was ich leiste,
20% Energie. Genau.
Das hat für mich nicht,
ja, jetzt kommt der nächste Schritt.
Gut in der Mathematik, aber.
Danke. Also ihr helft mir immer weiter, Schritt für Schritt, das ist gut.
Okay.
Genau. Und jetzt geht es darum, das ist nämlich jetzt die nächste Absicherung, dass ich nicht ins Burnout komme, ist, dass ich für diese 80%, die ich leiste, im generell im Leben, ja, nur 20% der Energie im Durchschnitt verwende. Und wenn dann was ist, wo ich Vollgas geben muss, damit ich die 100% erreiche, weiß ich, dass ich die restlichen 80% meiner Energie verbrate. Gibt es einen Stift? Sonst bringt es. Vielleicht können Sie es. Ist er cool? Nein, ist super, danke. Also, das ist die 80. Das ist 20. Das ist 20. Das ist 80. Und das da ist Leistung. Und das ist Energie. Also normalerweise wäre ich, damit ich 80% der Leistung schaffe, 20% Energie verwenden. Aber dann gibt es Phasen, gell, wo ich sage, jetzt muss ich Vollgas geben, ich muss vielleicht sogar ein bisschen drüber gehen, ich muss vielleicht sogar 100% leisten, ja, und dann verbrate ich meine restliche Energie, dann haue ich alles raus.
Ja, das liegt jetzt mit deiner Frage, dass ich viele Sachen ja sozusagen mit Routine machen kann, und daher eben so wahnsinnig viel Energie hineinstecken,
ja,
muss zum Beispiel.
Ja, und wenn ich es aber nicht gescheit gelernt habe und den ganzen Tag, damit ich jetzt die 80% schaffe, kochen, bügeln, Kinder versorgen und Mann füttern, ja, 80% verbrate, ja, dann bin ich fix fertig, dann habe ich auch keinen Puffer mehr. Und das Wichtige, worum es mir geht, ist eben, dass ich noch einen Puffer habe. Ja. Ohne Puffer schaffe ich das nicht. Und ich brauche im Leben einen Puffer, auch im geistlichen Leben. Bitte.
Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel also eigentlich 100% gibt, zum Beispiel fürs Studium,
ja,
um eine Klausur zu bestehen, und dann besteht man eben die doch jedes Mal immer nur mit 4,0. Dann muss man konsequent ziehen und sagen, okay, dann ist das Studium einfach nicht genug.
Also das jetzt, also ich habe auch Klienten mit Examensangst und die lernen, also da gibt es den Witz, wo eben ein Theologiestudent wird eben gefragt vom Professor, ob er das Telefonbuch bis morgen auswendig lernen kann. Ja? Und er sagt, wenn man angehend ist, kommt nicht in Frage. Ja? Und wenn man einen Jurastudenten oder einen Medizinstudenten fragt, dann fragt er nur, bis wann, in 2 oder 3 Stunden. Ja? Also, weil wir so getrimmt sind. Also, das heißt, die sind schon so leider so gequält, dass man sich wirklich fragen muss, macht das Sinn? Und es gibt bestimmte Studien, Dekane, ja, die fühlen sich gut, wenn 70% der Leute durchfallen. Dann haben sie das Gefühl, wir sind eine tolle Uni. Gott sei Dank gibt es auch Studiendekane und ich berate auch Universitäten als Unternehmensberater, die sagen, das ist ein Armutszeugnis. Wenn bei uns 70% durchfallen, dann haben wir insgesamt ein Problem. Ja? 30% von mir dürfen durchfallen, ja, aber 70% müssen es schaffen. Und die haben wirklich den Turnaround geschafft und haben sich mit den Studenten hingesetzt und haben dann gesagt, wieso schafft sie immer nur 4,0? Was machen wir falsch? Was erklären wir zu schlecht? Wo ist der Stoff zu viel? Das lernt sie ja nicht mehr. Was bringt es, wenn ich immer nur die Fußnoten prüfe? Ja? Das ist sinnlos. Ja? Also das heißt, da ist wirklich für mich die Grundfrage, bin ich jetzt im richtigen Studium? Wenn ich sage, das liegt mir total, das Fach, ja, dann ist die Frage, ist die Universität die richtige und die Fakultät die richtige? Und wenn ich sage, ja, die Fakultät ist die richtige und das Studium ist das Richtige, dann muss ich halt schauen, dass ich genau das durchacker und halt auswendig lerne und akzeptiere, dass ich länger brauche. Und dann brauche ich vor allem mental, muss ich dann auch Lerntechniken anwenden und ich habe mit einigen Studenten jetzt auch Lerntechniken durchgeprobt und das Spannende war, was mich auch sehr gefreut hatte, es war ein Jurastudent, kurz vor dem Fertigwerden, letzte Prüfung, zum 3. Mal durchgefallen, 4. Mal kommissionell, also es war letzte Chance, ja, und er hat es nie geschafft, ja, und jetzt hat er, also dank dieser Lerntechnik, die wir jetzt erarbeitet haben, hat er jetzt ein 1er gekriegt, ja, mit der kommissionell, ja, also wir haben auch intensiv gebetet, ja, und haben, das war auch eine, ja, deshalb, ja, genau. Wieso lernt er überhaupt, ja? Endlich hat er mal gebetet. Ja, hat er vorher auch schon, ja, aber jetzt haben wir nochmal intensiver gebetet, ja, aber er hat auch wirklich die richtigen Lerntechniken gehabt und kann ich Ihnen, wenn Sie wollen, in der Pause mal sagen, ja? Und es hat funktioniert. Aber wenn ich merke, das geht nicht, ich werde zur Lernleiche, ja? Ich bin so weiß wie die Wand, weil ich nur noch lerne, dann ist schon die Frage, ob ich nicht sage, nein, ich mache was anderes. Das kann es nicht sein. Weil da bin ich immer nur im roten Bereich. Und das sind dann die Leute, die dann im Studium fertig sind und wirklich einen Batzen-Burnout haben und dann gar nicht ins Berufsleben starten können. Brauche ich mal ein Jahr Auszeit, was auch okay ist. Wäre auch okay von mir aus. Ja? Aber ich muss wissen, ich bin nachher wahrscheinlich fertig. Aber es ist so wichtig, dass ich das schaffe. Und so ist
das. Ja. Die Wissenfakultäten und Universitäten, die da anstehen, ja, also so ein paar 100 Jahre, da sind die schon sehr zugeflucht, die Universitäten. Da muss man speziell in Fluchungsmessen und in Fluchungsgebiete sprechen, damit sich das locker hat. Das habe ich für unsere Fakultät. Also da geht nichts mehr.
Also die Frau Dr. Rauner arbeitet auf der Universität in Wien und macht das ständig und dadurch wird es leichter.
Na, an Journalisten bin ich schon in der Anfang
der Robert, ja, okay. Ja, wunderbar. Toll. Gut. Gut.
Ja.
Bitte.
Das ist also wahnsinnig wichtig, sich das richtig einzuteilen. Und ein paar andere Dinge zum Beispiel. Ich schaue mir an, was wird in der Prüfung erlangt, was ist mein Ziel und wer da gezielt hat, und nicht zu vergessen, der persönliche Kontakt.
Also, wir können dann eine Kleingruppe machen zur Lernstrategie. Ja, wir haben jetzt dann nachher eh Zeit, ja? Genau. So, jetzt schaue ich nur das. Also, ist recht, wenn ich noch eine Viertelstunde mache, ja? Und dann kommen wir in die Kleingruppen. So. Ja? Ja? Ich würde
danke sagen.
Achso, passt. Gut, ah ja, stimmt. Gut, also wir kommen jetzt gleich zur Work-Life-Balance, jetzt aus christlicher Sicht. Und das sind diese 4 Bereiche. Das ist der Bereich von mir selbst, Das ist der Bereich, den sieht man echt wahnsinnig schlecht, der Leistung. Das ist der Bereich der
Leistung.
Das ist Leistung, das bin ich. Das ist der Bereich des Sinns und der Bereich der Beziehungen. Und über die vier Bereiche würde ich Sie dann einladen, dann noch, wenn ihr Lust habt, in Kleingruppen zu dritt idealerweise auch zu besprechen. Ihr könnt es dann eh auch haben. Ja? Damit, und ich mache das ein bisschen heller, weil das sieht man nicht. Über diese vier Bereiche, dass ihr einfach euch entweder zuerst allein Gedanken macht oder dann auch gemeinsam redet, welche Bereiche sind bei mir viel zu stark ausgeprägt und welche sind bei mir viel zu schwach ausgeprägt. Also wo habe ich ein irrsinnig starkes Bein, ja? Also Leistung ist bei mir so, ja? Und ich selber bin ein Spaghetti. Ja? Und man kann das auch anders darstellen, man kann das auch von den Säulen darstellen, welche Säule ist wie hoch. Ja? Und jetzt sage ich mal zu den einzelnen Bereichen, was dazugehört. Ja? Also der Bereich von mir selber ist zuerst mal Schlaf, körperlicher Ausgleich, steht sogar zweimal da, Ruhe, Essen, persönliche Weiterentwicklung, also alles, was eigentlich eher auch der körperliche Bereich ist. Dann der Bereich des Sinns ist Glaube, dann meine Werte, aber auch so das freie Denken können, so wie Exerzitien. Exerzitien jetzt, wo ihr jetzt hier sein könnt, da tut sich was Gutes für euch. Ja? Das ist, und da tut es was für eure Werte, für den Sinn, eher psychohygienisch. Lasst es euch einfach jetzt mal da auch gut gehen. Und die Tage sollen auch nicht anstrengend sein, sondern sollen eigentlich eher aktivierend für euch sein und erholsam und so richtig feine Tage, wo man auch was mitnimmt, wo man dann nachher gut rausfährt und nicht, wo man sich denkt, bin ich froh, dass ich jetzt da noch einen halben Tag mich erholen kann, Sonntagnachmittag, weil ich bin komplett geschlaucht. Das wäre falsch. Also es soll wirklich gemütlich gewesen sein. Dann der Bereich der Beziehungen, meine Verwandten, meine Herkunftsfamilie, meine Freunde, meine Kollegen im Beruf, aber auch meine Kinder und mein Partner. Das ist auch ein wichtiger Bereich, der auf jeden Fall einen Raum einnehmen soll. Wenn ich nämlich so viel leiste, das hängt auch zusammen, ich sage danach noch was zu den Relationen, wenn ich so viel leiste, dass ich überhaupt nicht mehr zu Hause bin und überhaupt keine Zeit mehr habe für Freunde und Verwandte und wenn ich meinen Partner mir vertröste und sage, du weißt, ich muss so viel arbeiten oder ich habe jetzt schon wieder diesen Dienst und diesen Evangelisationseinsatz und deshalb habe ich leider keine Zeit, dass ich jetzt mich um Freunde kümmere, dann ist da auch was schief. Es wird für einen Priester noch einmal anders sein oder für einen Alleinstehende als wie eben jemand, der eben Familie hat. Ja? Aber grundsätzlich auch eine Alleinstehende braucht hier einen Bereich, wo sie sagt, ja, das ist gut, das ist fein, da kann ich auch wirklich auftanken und leben. Und ich bin nicht nur Hochleistungsfrau. Und Leistung können auch Leistungshobbys sein. Ja? Es kann so sein, dass ich jetzt da in sobald Schnee ist, ja, muss ich unbedingt eine Skitour gehen. Ja? Und fahre dann schon mit der Stirnlampe bergab, weil ich eine viel zu große Skitour gemacht habe oder so. Ja? Oder ich bin tanzwütig, ja? und muss tanzen um jeden Preis. Ja? Also da auch zu akzeptieren, zu sagen, tanzen ist total schön, freut mich total. Aber wenn es nicht ist, ist es nicht. Wenn ich aber in diesem Leistungsbereich komplett schwach bin, weil ich schon ein Burnout habe und da auch nichts mehr zusammenbringe, dann ist der nächste Schritt zu überlegen, was muss ich tun, wo muss ich mich hier stärken, damit hier das auch wieder langsam in Gang kommt, aber in einen guten Blick. Und das wäre der wichtige Punkt, da einfach hinzuschauen, wo gibt es Ungleichgewichte. Jetzt noch zu den Relationen. Beziehung und Leistung ist oft etwas, was sich gegenseitig bedingt. Also wenn ich viel Zeit habe für für Beziehung habe ich meistens wenig Zeit für Leistung. Wenn ich viel Zeit habe für Leistung, habe ich oft wenig Zeit für Beziehung. Und das bedingt sich auch, wenn ich sehr viel bete und sehr viel Zeit mit Gott verbringe, habe ich oft wenig Zeit für Körperliches. Und wenn der Körper mein Gott ist, habe ich oft wenig Zeit für den Glauben. Und deshalb ist es gut, versuchen einen Ausgleich zu finden. Ja? Also wenn ich jetzt da eh schon 2 Stunden vor der Anbetung war, soll ich auch 2 Stunden rausgehen. Und 2 Stunden spazieren oder Radl fahren oder auch 2 Stunden joggen, ja? Das geht dann kürzer. Aber rede ich jeden Tag einen Marathon. Ja? Aber das, was ich sagen will, es braucht einfach einen Ausgleich. Das muss man dann einfach auch schauen.
Und kann er laufen, rollen.
Ja, ja, allerdings diese ganzen Kombinationsgeschichten, dass ich während dem Kochen bete und dass ich während der Arbeit versuche, mit den Kindern zu telefonieren und so weiter, ja, während der Operation, ja, das Hirn ist gerade offen, aber wir, wie geht es dir so? Ich kann versuchen, alles zu kombinieren, ja, nur bin ich dann eigentlich nie ganz dabei. Es wird auch notwendig sein im Alltag, Dinge zu kombinieren. Aber gut ist, auch für meine Psyche und für eine Burnout-Prophylaxe, das, was ich tue, tue ich jetzt und dann tue ich das Nächste. Das Multitasking ist manchmal notwendig und Frauen können das besser als Männer. Allerdings, auch bei Frauen ist es so, Frauen können immer 3 Sachen gleichzeitig. Ja? Eine davon ist immer telefonieren währenddessen. Aber auf Dauer schwächt es trotzdem. Ja.
Ja. Ist
in Ordnung.
Ja,
aber
das
ist
kein Hindernis.
Nein, ich bin ja eh begeistert, dass Sie beides in einem vereinen. Das finde ich super. Ja? Dann ist aber die Frage, sagen Sie, dass alles gut ausgeglichen ist. Wenn alles gut ausgeglichen ist, dann passt es.
Ich habe ein Beispiel, wo die Schema nicht.
Ja. Ja. Das Schema kann schon passen.
Entschuldigung, nein, ich wollte nur sprechen, dass auch eine Ein, aber jede Ausnahme stellt die Regel.
Ja, klar. Und es kann ja passen, aber wenn ich jetzt dann nur Rosenkranz bete im Laufen und nie in der Anbetung bin und nie in der Messe bin, dann ist wieder einseitig. Verstehst du? Aber natürlich kann ich Sachen kombinieren.
Mhm. Und wie würde das jetzt bei Heiligen ausschauen? Also
ja, super Frage, weil wir wollen alle zum Weg der Heiligkeit. Ja,
ja, das sowieso.
Das stimmt.
Und ich habe mir jetzt aber auch gerade gedacht, ob jetzt eine Thérèse von Lisieux wirklich 2 Stunden spazieren gegangen ist, nachdem sie 2 Stunden gebetet hat, oder ob die...
Super Frage.
Oder weil im Ordensleben ist ja auch alles sehr strukturiert und veranlagt.
Genau. Ja. Also super Frage. Heilige sind auch Menschen, die zum Teil komplett verrückt waren und komplett aus der Work-Life-Balance und überhaupt nicht jetzt alles im Blick gehabt haben. Ja? Und es ist jetzt da kein Kriterium zur Heiligkeit. Du brauchst jetzt da nicht, um heilig zu werden, also alles 25% und alles wunderbar. Und der liebe Gott sagt, sehr gut gemacht, Hackerl. Ja? Das heißt es nicht. Aber wenn ich total schief bin und nur hier 100% habe und alles andere null, ja, ist die Gefahr gering, also ist die Gefahr relativ groß und die Chance gering, dass ich heilig werde. Weil dann bin ich aus dem Lot. Und wenn ich schon so weit bin, wenn ich schon so weit bin, wie eine Thérèse von Lisieux, die schon in der 7. Wohnung ist, die ist eh schon mehr im Himmel gewesen als hier, für die ist die Work-Life-Balance aus irdischer Sicht nicht mehr so wichtig. Ja,
die war überhaupt nicht
balanciert
und die war
trotzdem reich. Ja, aber wer ist unter 24? Kurz aufhören. Wer ist unter 24?
Es ist nur, dass mein Ziel ist, also unser Ziel ist, ein Lied zu sein. Also ich mag lieber ein Lied sein als dieses Schema. Also das mag
ich eher.
Ja. Aber
Warte, jetzt kommt sie und dann gleich antworte ich. Lass mal sie mal und dann antworte ich. Ja? Ja, aber gut.
Ich habe zum Beispiel manchmal auch eine Heilige Heiligen ein, die zum Beispiel der Philipp Nero oder der Rosco oder auch der Heilige Franziskus, die auch den Mut hatten, sich über solche Einengungen hinwegzusetzen, weil sie gespürt haben, das ist uns wichtiger. Ja, also ich meine,
meine, die jetzt nicht da so, also die halt ja wirklich auf ihren Weg gegangen sind, unwahrscheinlich auch balanciert zu sein, also nicht, weil sie dieses Modell jetzt kennen, sondern weil sie halt gespürt haben, jetzt braucht es auch einen Humor zum Beispiel,
ja.
und eben nicht nur das Strenge, oder der Franziskus hat dann auch gesagt, jetzt legen wir den Spaß mit, weil es Gründe gibt, das jetzt aufzunehmen oder so.
Genau.
Also deswegen ja. denke ich, es gibt nicht nur die, also es gibt ja ganz andere Seiten von Heiligen,
ja.
offen.
Genau, genau. Und der Weg der Heilige ist total individuell, ja. Aber
ja.
sagen Sie mal.
Ja, ich glaube, wir dürfen jetzt hier nicht verwechseln Gesundheit und Heiligkeit.
Ja.
Also nur.
Ja, ja.
Also das ist ein Modell, was mir sagt, dass ich gesund leben kann. Aber das ist natürlich, wenn ich das nicht habe, ist das kein Hindernis, dass ich heilig werden kann. Also Therese von Lisieux war krank, wir wissen das alle.
Genau, genau.
Ja, die hat im Bett gelegen und konnte sonst nichts machen, außer schreiben und beten. Ja, und sie ist trotzdem heilig geworden. Aber wenn ich gesund lebe, heißt das ja nicht, dass ich deswegen gleich schon mal nicht heilig werden kann, weil ich als Heiliger immer irgendwie extrem
bin. Nein, aber ich habe nicht ihr ganze Leben im Bett gemacht. Also
die letzten vier Jahre schon. Ja, sie war
ja,
von 20 bis
ja.
24.
Ja, aber davon hast du auch gerade gesehen.
Und ich frage nochmal, wer ist von euch unter 24?
Ja.
Das würde mich interessieren. Okay. Okay, Sie haben noch Chancen, ja? Warum liegen Sie noch nicht im Bett?
Weil ich meine Lieblingsfamilie, die ist
24. 24.
Und die war so alt in ihrem geistlichen Leben, dass ich fühle mich kleiner als sie sozusagen. Und ich meine, jeder Anliegen hat so eine, er hat wirklich die Berufung von Durchgangs gehört und das wirklich, als er dann zum Beispiel der Franziskus hat wirklich diese Armut, er hat nicht das, was mit gesund, also was mit körperlicher Auslage, er hat nicht so viel daran gedacht, weil er hat wirklich so arm. Also
der hat viel gearbeitet.
Ja,
ja.
Er hat,
der hat
ja.
viel körperlich Ausgleich gehabt. Ja.
Ich
aber
meine, also wenn man nur an die Gesundheit
genau.
denkt, dann verfacht man die Einigkeit, weil Gott und also.
Also ich denke, wir sind jetzt so viele Fragen.
Ja, also eher auch noch zu
reden. Ja, okay, ad hoc.
Die Frage von mir ist, ich meine, dieses Schema sagt uns eben, was eigentlich der Mensch braucht, um in einer gewissen Ausgeglichenheit zu funktionieren zu können. Und ist nicht eventuell das, wenn wir jetzt die Heiligkeit drüber setzen, setzen wir oft die Heiligkeit, so quasi, der muss ja jetzt irgendwo extrem sein oder
genau,
so.
Genau.
Ist da nicht vielleicht auch von unserer Seite ein bisschen ein falsches Verständnis von dem, weil
eine Leistung.
Gott will,
weil
genau,
Heiligkeit
darüber
Leistung.
Die Heiligkeit, eben,
genau.
ist das jetzt
genau.
meine Frage, ist,
genau.
ist, weil Gott will ja mich heilig machen mit
richtig.
Dem, was ich bin und mit dem, ja, was
und nicht,
ich stark
und nicht als Kopie von der Therese.
Verschiedene Zwecke in Heiligkeit und zum Beispiel das Ziel für mich ist wirklich, also balanciert zu sein, aber auch Gott zu hören und Risiko für ihn. Also mich, also weil das, eben wenn ich nur ein Jungen, der geregelt ist, also ein schönes Haus mit einem schönen Auto und einem schönen Garten, das ist nicht das Ziel fürs Leben. Danach muss man wirklich Gott zuhören und wirklich Risiko für ihn
unbedingt.
Nehmen.
Bin
und
ich voll
dann Risiko wie, es gibt viele Wege, also okay. man muss wirklich sein Leben richtig und dann muss man diese Schimmen schütteln und sagen, ja.
Genau,
so, ja.
Nein, also ich bin voll bei Ihnen, dass ich das
wenn
Leben riskieren soll, ganz Hingabe und ja, also alles richtig, ich habe nicht vergessen auf eure Worte und dazu nur, alles richtig, was Sie sagen, aber im Lauf des Lebens erweist sich, ob es stimmt oder nicht, ob
ja.
Sie dann heilig werden oder nicht.
Ja.
Und es kann sein, dass wenn ich jetzt das Ideal so hoch setze, ja, ich muss Therese von Lisieux werden, sage ich jetzt ein bisschen überspitzt, ja, und ich erreiche es nie, verzweifle ich und leiste, wie Sie gesagt haben, immer mehr, Leistung, 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 ich muss heilig werden, ich muss, und in Wirklichkeit habe ich dann gar nichts. Und dann bin ich voll aus dem Gleichgewicht und heilig auch nicht. Und das ist schade. Ja, und das ist schade, weil ich muss das Ideal, was da oben ist, Therese von Lisieux in den Wolken, muss ich runterholen in mein Leben, in die Realität. Und wenn ich das hinkriege, dann wäre ich heilig, nämlich ich als Reinhard Wichler und Sie, wie Sie heißen. Ja. So, jetzt waren wir eins, zwei und dann hinten noch.
Ich wollte jetzt nochmal, wenn man ja, ich kann nochmal zurückkommen, wenn man nach Kirkus guckt, nochmal einen Schritt vorher. Ich meine, was macht der? Ja, also, der entscheidet sich gerne, wir wissen, okay, ich gehe jetzt in die Wüste, nee, also jetzt Schluss, muss ich mich auf eine andere Insel zurückziehen und irgendwie Ruhe schaffen und mich erst danach aufstehen und das Frühstück. Also, das muss ich auch dahin zu schauen, dass alles
ganz normal.
Ja?
Ganz normal, genau. Ja. Stimmt. Ja, ganz, ganz erdig, ja, ganz frühstücklich, ja, super. Ja, super, genau. Jetzt komme ich so gerade und dann hinten und so, genau.
Na, ich wollte auch sagen, dass zum Beispiel in Österreich die Heiligen Kreuzer das wirklich gut machen, die haben für die Mönche ein Fitnesscenter eingerichtet, auch für die Studierenden, einige nutzen das, einige nicht, ja, und der Abt geht auch wirklich bei manchen Beichtpriestern wieder die Bremse, wie zum Beispiel Pater Bernhard Wosicki, den haben sie gestürmt und da ist dann immer zum Essen, zum Schlafen gekommen und dann war er todkrank monatelang, ja. Das heißt, das hat keinen Sinn, ja. Das heißt, man muss auch, wie der Dr. Bischlossbach gesagt hat, auch ein bisschen Sport machen, ja. Und die Leute, die dort 5 Stunden Anbetung sitzen, nicht rausgehen, bleich sind, der liebe Gott, das ist keine Slotmaschine. Ja?
Ja, außer es passt für jemanden. Also wenn es für jemanden passt,
das machen wir wieder.
Genau.
Aber es
muss das, diese Ideal-Realitäts-Konflikt, der muss, also der muss zusammenwachsen, wenn das ist. Warte, dann reinhang, so. Okay, gut.
Weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, haben wir in diesem Kloster diese Rekreation gehabt.
Ja.
Also es ist nicht so, dass die das nicht gehabt haben.
Ganz normal einmal reden über eine hundsnormale Sachen und nicht nur gleich.
Ja, gleich, ja. Oder einfach gespielt oder irgendwas.
Ja, genau.
Und auch Ora und Labora.
Auch, richtig.
Und die
sind einfach
in Reihen, dann war es ja gut für die Gewerkschaft. Und die Rekreation war dann nur da sein.
Ja.
Und das ist von der Therese von Avila, wenn Fasten, dann passt man hin. Feiern,
Rebhund, ein Rebhund, genau.
Ganz dabei sein.
Genau, okay. Richtig, ja.
Leider, genau. Ja, es gibt halt so viele unterschiedliche Heilige und jeder hat seinen Weg gehabt. Und
ja.
Irgendwie so, es heißt jetzt nicht, dass jetzt das, ich muss jetzt dasselbe Risiko eingehen wie ein anderer, vielleicht
ja.
Ich einen ganz anderen
genau.
Weg und das ist für mich ein Risiko nur, weil ich mich da schon so weit aus dem Fenster lehnen
richtig,
muss.
Genau, genau.
Aber es ist genau das. Und
ja.
Dann werde ich aber mit dem heilig. Also,
ja, also heilig heißt nicht, dass ich in allen Bereichen perfekt bin wieder, weil dann sind wir wieder Perfektionismus. Dann würde man Heiligkeit verwechseln mit Perfektionismus. Der Thomas von Aquin war so dick, ja, dass man den Tisch ausschneiden hat müssen, weil er nicht mehr zum Essen hingereicht hat. Ja. Also da gibt es heute noch den Tisch ja, in Italien, ja, wo er eben wirklich so, also das war so ausgeschnitten. Ja. Und ja, was ich damit sagen will, ist, der ist total heilig geworden, weil er einfach eine Sicht gehabt hat, die war übernatürlich. Und wie er dann über die Beichte geschrieben hat, und er hatte parallel 6 Schreiber parallel beschäftigt. Ja? Und hat bei jedem gewusst, wo schreibt er was. Ja? Und wie er dann bei der Beichte war, hat er auf einmal so eine starke Vision gehabt, dass er gesagt hat, alles, was ich bisher geschrieben habe, ist Stroh, hat er es genannt, also wir würden sagen, Scheiße, ja, ist nichts, ja, und hat nie mehr was diktiert. Und alle 6 sind gestanden und wollten weiterschreiben und es sind deshalb 6 Werke unvollendet, ja, weil er halt gesagt hat, von heute auf morgen, und dann ist er ganz tief ins Gebet gegangen und hat nie mehr was geschrieben. Aber das, was er geschrieben hat, ist so wichtig, dass wir bis heute ständig noch immer versuchen zu verstehen und also Heiligkeit ist total individuell und muss nicht ganz, wissen, da bin ich voll bei Ihnen, muss nicht voll ausbalanciert sein. Ja? Und ist aber auch eine Gnade. Ja? Ich muss mich dann...
Wenn es ein dieses Schema gibt, wie zum dritten Beruf zum Beispiel, und dann der Gott nimmt, also der ruft uns zu... Also
ja.
Es geht nicht für das ganze Leben, um eins zu werden, ich habe gleich von Anfang
ja,
an, weil
also,
es verlangt ist, weil...
Also ich glaube, ja, stimmt.
Geht es Schiff bei
Ruf. Also ich glaube, die dritte Wohnung... Bis zur dritten Wohnung haben die meistens noch gar keine Balance.
Doch.
Ja, vielleicht. Also
die dritte Wohnung ist ziemlich, also wenn man in der Wohnung ist.
Naja gut, wenn bei Sinn, Glauben und Spiritualität mit dabei ist und das ist etwas, was mein Leben bis dahin gar keine Rolle
ja.
Gespielt hat, dann
oder nicht so viel, ja.
Kann ich mich ausbalanciert werden.
Also,
zu diesem Schema gehört der Glaube ja dazu.
Genau. Also ja, es kann sein, dass es ausbalanciert ist für die dritte Wohnung, kann aber auch sein, dass es über die dritte Wohnung ausbalanciert ist, weil Jesus ganz harmonisch mit mir einen Weg geht und keinen extremen Weg.
Ja.
Bei Ihnen ist im Kopf, glaube ich, Heiligkeit muss extrem sein.
Nein, aber ich denke nur, dass es andere Modelle gibt als diese Modelle.
Ja, ich habe noch andere Modelle. Also ich hätte noch...
Ja.
Jetzt kommt die Marianne und dann kommt die Sonne.
Ja.
Sehr gut. Thomas von Aquin. Gratia supponit naturam, die Gnade baut auf der Natur auf. Das heißt, wenn meine Natur hin ist, dann kann die Gnade nicht landen. Wenn mein Körper hin ist, tut sich die Gnade viel schwerer, mit meinem kranken Körper zu arbeiten und zu wirken. Die Gnade wirkt schlechter, wenn ich einen kranken... Genau, aber wenn Gott trotzdem will, ich bin schwerst krank wie die Matropin, ich schenke ihm ein Augenlicht und wäre blind am nächsten Tag, ich wäre verkrümmt im Bett 40 Jahre, trinke nichts, esse nichts, scheide auch nichts aus und lebe trotzdem 40 Jahre, dann ist das Übernatürliches. Ja. Genau.
Oder auch, dass wenn jemand Schwierigkeiten hat im Gebet, dann gibt sie ganz genau drauf zu schauen, hat er genug geschlafen, hat er genug gegessen. Und der Zustand oder die geistige Nacht, ist die körperlich bedingt oder ist die...
Genau.
Und der Gründer, der Pergozar, hat das immer als erstes, weil er hat gesagt, er hat Schwierigkeiten beim Beten, weil er die erste Frage, wie viel schläfst du?
Super.
Und die zweite Frage, was liest du?
Super. Sonja und dann so.
Ja, ich wollte auch sagen, was Sie gesagt haben. Erstens das und zweitens kann es wirklich eine Hilfe sein, dass man sein Ungleichgewicht von seiner körperlichen Sicht einfach ausgleichen kann. Und ich finde das ein ganz tolles Modell. Und mich würde mich interessieren, wie das mit den fünf Säulen, also das, was in der normalen Psychologie.
Kann man da noch machen. Jetzt schauen wir mal, wie viel Zeit man kann. Ja.
Mir scheint, das Ganze hat eigentlich sehr damit zu tun, dass man sich selber gut kennt oder kennenlernt.
Genau, Selbsterkenntnis.
Einfach reflektiert über sein Leben und das mitunter auch mit Hilfe von außen oder im Blick auf mit Gott. Und einfach da versuchen, der Wahrheit zu stehen und einzugestehen, wo ist eben nicht im Gleichgewicht, was brauche ich persönlich, was ist für mich wichtig, was halt für jeden ein bisschen anders ausschaut.
Ja, ganz genau.
Und was ganz wichtig ist, in dem Zusammenhang hat wirklich der geistige Begleitung, weil die großen Heiligen haben alle geistige Begleitung.
Obwohl die Teresa von Avila 30 Beispiele verschlissen hat. Ja? Ich habe es selber gesagt, ich habe 30 Beispiele verschlissen. Ja? Aber wichtig. Genau. Super, ich würde jetzt sagen, wir lassen es jetzt, weil sonst kommt es hier nicht mehr zum Reden. Und jetzt haben wir es ein bisschen anders gemacht. Die restlichen 400 Folien kriegt ihr nachgeschickt, wenn ihr wollt. Ja? Passt, fein. Und wir sehen uns am Nachmittag wieder. Und ich bin ab sofort jetzt wieder.
Wer ist denn jetzt dran? Welche Nummer bitte? Dass wir jetzt die Reihenfolge erklären.
Jetzt kommt die andere. Und dann.
Aber das ist komisch, die Liste steht nicht mit dem überein, was Sie haben.
Ja, es sind zwei Listen dort und die werde ich jetzt zusammenführen.
Weil da gibt es das Bandvermittel, da sind schon fünf Leute drauf.
Ja, genau. Also wegen der Kleingruppen sage ich jetzt noch. Gut ist, wenn ihr euch zu dritt zusammentut, ja, so wie es für euch fein ist. Geht doch mal zu viert, aber zu zweit würde ich nicht sagen, sondern eher zu dritt, zu viert, zu fünft ist fast schon zu groß, weil dann kommt nicht mehr jeder zum Reden. Also lieber kleiner, drei oder vier Personen und sprecht einfach, wie es euch geht mit diesem Gleichgewicht. Ja. Und da kann man ja ruhig auch die wirklich tolle eben Anregungen reinfließen lassen. Und wie wäre ich jetzt erst recht heilig? Ja? Ich habe totale Sehnsucht, schnell heilig zu werden. Und am liebsten heute als wie morgen. Und was passt da noch zusammen? Ja? Und dann lasst euch von den anderen beiden sagen. Ja? Wenn ich sage, ich bete jetzt 10 Stunden, damit ich jetzt schnell heilig wäre, ob die anderen es auch so gut finden. Vielleicht sagen die, ja, wir gründen jetzt einen Gebetskreis, beten jeden Tag 10 Stunden und in 2 Wochen sind wir dann heilig. Keine Ahnung, ja? Also es muss einfach passen. Oder ihr sagt, wir machen Jog and Pray, wie die Lorettos in Österreich. Die machen eben Laufen und beten und laufen dann noch für einen guten Zweck und so weiter. Also man kann auch alles kombinieren. Ja? Also einfach in die Richtung ein bisschen gemeinsam nachspüren und zu schauen, habe ich da Anpassungsbedarf, wo ist eine Säule zu gering und wo könnte ich noch mehr tun und was brauche ich dazu, damit ich es mehr tun kann? Was wäre mir eine Hilfe, dass ich es mehr tun kann? Könntest du gegenseitig für mich beten und ja, gut.
Jetzt nur noch so allgemein.